Dr. Med Yael Adler ist Fachärztin für Dermatologie, Venerologie, Plebologie und Ernährungsmedizin. Seit 2007 praktiziert sie in ihrer eigenen Praxis in Berlin und ist zudem im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin. Seit vielen Jahren gibt sie Expertenrat in TV-Sendungen, Zeitschriften und in ihrem Podcast Ist das noch gesund? Zudem moderiert Dr. Yael Adler medizinische Fachveranstaltungen und hält Infotainment-Vorträge mit Stand-up-Sprechstunde. Sie hat mittlerweile mehrere Bestseller geschrieben und heute ist sie bei mir zu Gast.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Dr. Yael Adler, ich darf dich duzen. Wir haben uns kennengelernt, noch gar nicht so lange her, auf einem Anti-Aging-Medizinerkongress, den ich sehr spannend fand. Ich habe auch deinen Vortrag besucht, beziehungsweise deinen Workshop. Und da kam mir natürlich die Idee, ich muss dich in meinem Interview haben, weil du hast da so viele tolle Dinge gesagt. Und ich habe mir auch 7 Themen ausgesucht. Magst du sie hören, welche ich mir für dich ausgesucht habe?
Oh ja, Patrick, sehr gerne.
Okay, wir haben einmal das Thema Sonnenschutz. Das werde ich auch ganz häufig aus meiner Community gefragt. Was gibt es zu beachten? Sollte man den unbedingt immer tragen, vor allem im Gesicht? Und dann vielleicht auch, welche Art von Sonnenschutz? Das zweite Thema ist die Hautpflege. Wie sieht eine optimale Hautpflege für Männer und für Frauen aus? Vielleicht gibt es da Unterschiede. Dann das Thema Pickel werden wir heute behandeln. Dann Prävention gegen Falten. Auch über Botox würde ich gerne mit dir ein paar Worte wechseln, über Hyaluron und über die hautgesunde Ernährung, vielleicht auch Nahrungsergänzung, also Schrägstrich Kollagen. Also,
sehr gern.
Dann fangen wir einmal mit dem ersten Thema Sonnenschutz. Wir haben jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, ja, Ende Juli und endlich ist die Sonne da. Wie sieht es aus? Brauchen wir alle ganzjährig Hautschutz? Was gibt es zu beachten?
Also es ist so, dass wir, wenn wir hellhäutig sind, wir natürlich schon besonders empfindlich sind und viele von uns ja sehr gerne in den Süden reisen und da braucht man spätestens Sonnenschutz. Aber man ist auch gut beraten, wenn man schon hierzulande in den nördlicheren Gefilden auf seine Haut achtet, denn wir sammeln die ganze Zeit UV-Strahlen ein und die machen uns schneller alt, also zumindest optisch. Und die steigern schon auch das Hautkrebsrisiko. Und die Dosierung selber so zu fühlen, oh, mein Eigenschutz ist so 10 Minuten oder 20 Minuten, ist ja schwierig. Und es ändert sich auch übers Jahr und es ändert sich auch im Alter. Von daher sagen wir Hautärzte immer, meiden, kleiden, cremen.
Okay, ein schöner Spruch. Das mit dem Cremen, das mit den mit der Sonnenschutzmittel, das ist immer so ein Thema. Wenn man mal liest, was da alles drin ist an Zutaten, dann wird es einem schon ein bisschen anders. Und es gibt ja auch, zumindest für einige Stoffe, die transdermale Aufnahme, also die Aufnahme von Stoffen über die Haut in den Organismus. Gibt es da etwas, was man beachten sollte?
Also wirklich, wichtige Botschaft, alle in der EU erhältlichen Sonnenschutzprodukte sind gut getestet und sind sicher. Und ja, es gibt immer mal wieder irgendeinen Stoff, der so ein bisschen einen Skandal um sich hat. Zum Beispiel letztes Mal war es das Octocrylen, eigentlich ein Superfilter, ein chemischer Filter, der aber, wenn der in der Flasche verrottet, im Auto beispielsweise, übers Jahr in der Hitze, dann kann da ein toxischer Stoff entstehen und der heißt Benzophenon und der gilt tatsächlich als allergieauslösend, als hormonaktiv, vielleicht sogar hier und da etwas krebserregend und korallenschädigend. Den wollen wir nicht haben und der ist mittlerweile auch verboten. Aber wenn man dieses Octocrylen frisch benutzt, so wie der Hersteller das ja auch sagt, dass man eben, wenn das abgelaufen ist, das Produkt, das sieht man hinten, ne, 12 Monate Deckel offen, dann, dass man es dann entsorgt, dann ist auch alles okay. Außerdem war jetzt ein Skandal, dass es in einigen Cremes mit einem Filter namens DHHB, ich hoffe, das war jetzt der richtige DHHB, ich sage es jetzt einfach nochmal, wir gucken das sonst nach. Es gab in einigen Produkten mit dem chemischen Filter DHHB den Nachweis von Weichmachern. Der Filter an sich ist aber total sicher. Nur der Herstellungsprozess hat bei einigen Herstellern dazu geführt, dass das kontaminiert wurde offensichtlich mit Weichmachern. Und Weichmacher wollen wir nicht, weil die sind leider schon sehr weit verbreitet und die können natürlich zum Beispiel zu sowas führen wie Infertilität, also dass man zum Beispiel als Mann keine Kinder zeugen kann.
Oh.
Ja, oder okay. Dass es eben auf andere Organsysteme in unserem Körper wirkt, wer weiß, ob das Thema Brustkrebs da in Verbindung steht oder Schilddrüse, was auch immer. Das heißt, wir wollen so wenig wie möglich Weichmacher in uns haben, in unseren Kindern haben und trotzdem kriegen die das natürlich über den Teppichboden, über den Staub, über Plastikspielzeug. Leider ist es auch manchmal in Flaschen drin. Also es gibt leider viele Quellen. Natürlich sollte man hier immer unbedingt reagieren, aber an sich diese chemischen Filter, das will ich sagen, sind sicher in der EU und sie schützen wirklich sehr gut. Sie sind niedrig dosiert in den Produkten, damit sie sich gegenseitig auch vor dem Verderb durch die UV-Strahlung schützen, sodass man eben nicht ein massenhaft Produkt, sondern viele, es ist irgendwie eine Risikoverteilung. Und ich halte das nicht für ein Risiko. Wir Hautärzte sehen eindeutig, dass jede Bräunung und erst recht jeder Sonnenbrand ein viel, 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 viel höheres Risiko darstellen für Hautkrebs. Und wir sehen explodierende Zahlen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und wir sind dankbar, dass es diese tollen Filter gibt, zumal die sich auch mittlerweile total leicht auf der Haut anfühlen und eben nicht nur so ein dickes, pastöses Gespenst. Das kann man auch haben, wenn man also Mineralpuder nimmt. Also
oder sagen auf Zinkbasis.
Ja, das sage ich gerade, Zinkoxid oder Titandioxid, die so reingearbeitet sind in so eine fettige Creme, kann man auch machen. Das ist dann eher wie so kleine Sonnenschirme, die auf der Haut liegen, die die Strahlung reflektieren, im Gegensatz zu den chemischen Filtern, die die Sonnen- oder die UV-Strahlung umwandeln in Licht und Wärme. Das ist also ein chemischer Prozess. Aber das andere sind wirklich, wie du es wirklich, du hast so eine Sonnenschirmschicht auf deine Haut aufgecremt. Und es sieht aber optisch oft blöd aus, weil die so weißeln. Dann bist du wie so ein Gespenst. Für Kinder kein Problem. Für Erwachsene hat die Industrie schon reagiert und hat die ganz klein gemahlen zu Nanopartikeln. Und die sieht das Auge nicht mehr. Trotzdem sind die noch relativ fettig und nicht jeder mag das, wenn es, ne, du bist Sportler, wenn du beim Sport, also mit so einer fetten Maske im Gesicht, da schwitzt du da drunter, ist sehr unangenehm. Und die chemischen Filter haben das nicht. Von daher gibt es für jeden Geschmack etwas, für die Ängstlichen, die Angst vor Chemie haben, die können ja auf diese physikalischen, mineralischen Puderpartikeln in groß oder klein zurückgreifen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt keine Ausrede mehr zu sagen, also ich vertrage Sonnencreme nicht, denn man hat jetzt für alle sozusagen Eventualitäten ein Produkt. Selbst für Hautkranke gibt es jetzt individuelle Produkte.
Es gibt auch diese Code-Check oder ToxFox-Apps für Android
oder Haut.de.
Und für iOS. Noch ein,
oder Haut.de gibt es auch.
Haut.de, okay. Und da kann man eben letztendlich seine Produkte auch abscannen und dann spucken die eben aus, ob da eventuell problematische Inhaltsstoffe drin sein könnten. Hältst du von solchen Apps etwas? Kann man da tatsächlich für sich individuell sein Produkt raussuchen?
Ich finde das total inspirierend, dass es das gibt, dass man Menschen dafür sensibilisiert, was für ein Dreck teilweise in den Produkten enthalten ist. Also das gilt ja jetzt nicht nur für Sonnencreme, sondern für Augencreme, Tagescreme, Nachtcreme, Bodylotion und. Wir Hautärzte, wir empfehlen ja immer Produkte und wir gucken schon auch, was drin ist. Aber selbst wir sind manchmal überrascht, wenn wir uns wirklich mit diesen chemischen Begriffen beschäftigen. Oh, das hast du vielleicht doch übersehen. Also zum Beispiel Mikroplastik, ja, das ist ja oft laviert oder auch Duftstoffe. Da gibt es Namen, da denkst du gar nicht, dass das Parfüm oder Fragrance ist. Die sind so allergen, dass sie nochmal extra aufgeführt werden müssen. Und deswegen erkennst du die nicht, wenn da steht Geraniol oder Linalool oder Cinnamal. Ja, also normalerweise steht da Parfum und Fragrance, dann denkst du, okay, das lasse ich mal weg. Aber wenn die anderen drin sind, dann sind die mit eigenen Namen aufgeführt und das erkennst du als Verbraucher zum Beispiel nicht und hast ein Allergierisiko. Aber die sind leider auch nicht immer kritisch bewertet in diesen Apps. Also auch die Apps muss man kritisch betrachten. Trotzdem sind sie sehr hilfreich, finde ich, und geben schon mal einen Anhalt. Aber ich finde es halt ganz gut, wenn man sich dann auch vielleicht mal im Naturkosmetikmarkt auch umschaut. Da gibt's auch schöne Produkte, aber auch die können Allergien machen, zum Beispiel durch Pflanzeninhaltsstoffe oder sie sind zu fett. Und man sollte einfach weniger ist mehr benutzen. Das ist ja sowieso meine Mission, Menschen zu zeigen, dass die Haut sehr, sehr viel kann und dass man sie nur hier und da unterstützen sollte. Und dann ist man auch nicht das Opfer der Kosmetikindustrie, wo einem Skincare-Routines verkauft werden, weißt du, wo du die ganze Zeit nur noch mit Produkten matschst und dann wirklich in 20-50% der Patienten Hautkrankheiten siehst, die selber hervorgerufen worden sind durch den falschen oder übermäßigen Gebrauch von Pflegeprodukten.
Ja, so viel zum Thema Hautschutz. Vielleicht noch abschließend zum Thema Sonnencreme, Sonnenmilch. Astaxanthin wird ja auch immer wieder verkauft als natürlicher Bräunungsschutz von innen. Ich denke mal, das wird auf gar keinen Fall eine Sonnencreme ersetzen, aber kann es irgendwie unterstützen?
Vielleicht nochmal an der Stelle, meiden Kleidencreme bedeutet meiden, Mittagssonne meiden und in den Kernschatten gehen, wo keine UV-Strahlung mehr herrscht oder weniger bitte. Im Schirmschatten ist übrigens noch viel UV-Strahlung, deswegen kriegen Menschen im Schatten auch öfter mal einen Sonnenbrand, weil sie denken, das ist sicher, ist es aber gar nicht immer. Kleiden bedeutet Hut, Brille, dicht gewebte, lockere Kleidung, UV-Standard 801 Grad für Kinder, wenn sie schwimmen. Diese Textilien werden nicht UV-durchlässig, wenn man im Wasser ist. Die sind oft dunkles Polyester im Grunde, also synthetische Kleidung. Und cremen dann die Stellen, die man anders nicht schützen kann. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Haut von innen zu unterstützen. Und ich bin ja nicht nur Dermatologin, sondern auch Ernährungsmedizinerin und empfehle, genau wie du richtig sagst, auch Pflanzenfarbstoffe einzunehmen in Form von Lebensmitteln, aber meinetwegen auch als Supplement, weil wir sehen, dass diese Farbstoffe sich in der Haut ablagern. Das kann man sogar messen mit so bestimmten Geräten. Und ich will eine Geschichte von meiner Patientin erzählen, schwere Neurodermitis-Patientin, junge Frau. Kein Medikament konnte ihr richtig helfen. Es gibt ja mittlerweile tolle Medikamente gegen Neurodermitis, auch die das Immunsystem verändern und nicht mehr nur platt hauen. Das konnte sie aber nicht nehmen, weil sie noch eine weitere Erkrankung hat, wo sich diese Medikamente nicht mit ihren anderen Medikamenten vertragen hätten. Das heißt, man sagt so jemand, naja, gehen Sie doch mal ein bisschen vorsichtig in die Sonne, probieren Sie es aus, weil bei Neurodermitis wissen wir alle, ne, so ans tote Meer, Meersalz, Wasser und Sonne, das kann schon auch mal helfen. Und sie sagt, sie kann nicht eine Sekunde in die Sonne gehen, kaum geht sie in die Sonne, die UV-Strahlung brennt ihr schmerzend auf der Haut. Das gibt es, dass Menschen mit Neurodermitis dieses Phänomen leider erleiden. Also nicht alle können in die Sonne gehen. Sie hat dann daraufhin meinen Lieblingstipp umgesetzt, ein Glas Möhrensaft am Tag mit einem Tröpfchen Öl. Da ist Beta-Carotin drin und sie sagt, seither kann sie ohne Schmerzen in die Sonne gehen. Sie hat jetzt einen leicht beigen Teint und ihre Haut ist deutlich besser geworden. Natürlich auch aufgrund anderer Maßnahmen, aber was das für ein Experiment, was man im Leben umgesetzt hat, was das bedeutet, ja, dass man plötzlich aufgrund einer noch gesünderen Ernährung plötzlich die Sonne und andere sozusagen Einflussfaktoren in der Umwelt besser verkraftet. Und du hast recht, nicht nur Beta-Carotin, sondern auch Astaxanthin, das es jetzt nicht so in Lebensmittelform gibt, sondern in Kapselform, beispielsweise 8 Milligramm am Tag, kann ebenfalls unterstützen, die Haut ganz leicht attraktiv zu färben. Und man sieht bei diesen Carotinoiden jetzt nicht aus wie Trump, ja so orange, sondern man ist wirklich dezent, also auch kein Möhrenbaby, sondern dezent hat man einfach eine ganz gute Hautfarbe. Und es gibt sogar Untersuchungen, da sieht man Leute, die künstlich sonnengebräunt sind versus Leute, die ein Möhrengesicht haben, erscheinen dem Gegenüber, das diese Fotos von denen betrachtet, als viel sexier und attraktiver. Das heißt, es ist sogar ein Erotikfaktor. Es schützt vor der Sonne, es verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne ums 2- bis 3-fache immerhin. Du kannst also statt 10 Minuten plötzlich 20 und 30, vielleicht sogar 40 Minuten ohne schwerste Beschwerden rauszukommen, in der Sonne bleiben. Und es hilft natürlich auch, Schäden zu reparieren. Ne? Das sind Antioxidantien, das heißt, der Alterungsprozess wird ein bisschen verlangsamt. Und auch Lycopin aus dem Tomatenmark ist eine Option, aber auch andere Pflanzenstoffe aus den blauen Beeren, Anthocyane oder das Betanin aus der roten Beete oder das Chlorophyll aus dem grünen Blattgemüse, das alles gerne reichlich essen. Es unterstützt, aber es ist natürlich kein alleiniger Schutz, genau wie du sagst.
Man könnte wirklich einen eigenen Podcast über dieses Thema Sonnenschutz machen. Und es ist auch ein wichtiges Thema, gerade eben, weil die Menschen ja unbedingt, seltsamerweise, warum auch immer, braun werden wollen und nicht braun wie ein Glas Milch, sondern eben einen schönen Ton haben wollen. Wichtig ist aber eben auch, lass uns mal vielleicht bei Punkt 1 von 7 jetzt heute, Thema 1 von 7 festhalten. Sonnenschutz ist wichtig, vor allem im Gesicht, weil eben das Gesicht permanent in der Sonne hängt, direkt oder indirekt. Ich kann mich noch sehr gut an einen ganz tollen Satz erinnern in deinem Vortrag, den ich auch besuchen durfte, dass der Hintern beispielsweise, der ist ja permanent bedeckt. Und genau. Das sieht auch im hohen Alter noch super aus. Und dann hast du einen ganz tollen Witz dran gehängt, den gebe ich natürlich dir.
Also wenn du in der Hautkrebsvorsorge Patienten siehst, siehst du ganz oft, wenn die schon über 35 sind, dass die unterschiedliche Hautareale haben im Gesicht und am Po. Und zwar siehst du im Gesicht die braunen Flecken, die erweiterten Äderchen, die Knitterfältchen, die Rauigkeiten, die baumelnden Partien, die Furchen, ne, und die Rauigkeiten, die heilen auch nicht mehr ab, wenn du da irgendwie cremst. Und dann schaust du dir den Popo an und der hat eben keine Sonnenflecken oder Altersflecken, keine erweiterten Äderchen, keine Knitterfältchen, keine Rauigkeiten. Bestenfalls keine baumelnden Partien, eine große Falte, aber die gehört dahin. Aber du siehst halt, was die Sonne so anrichtet im Gesicht, im Dekolleté, am Hals, an den Handrücken. Also lauter Sonnenschäden. Und das sind eben keine Altersflecken. Sonst hätte sie der Popo ja auch, der ja genauso alt ist. Und deswegen ist Arschgesicht ein Kompliment.
Ja, ganz klasse. Und Du vertreibst ja keine eigenen Produkte zum Thema Sonnenschutz. Deswegen denke ich mal, ist es absolut erlaubt hier und auch zulässig. Gibt es eine Empfehlung für eine Marke, mit der du gerne zusammenarbeitest, weil sie einfach sich bewährt hat? Eine
Das dürfen Ärzte tatsächlich nicht. Wir dürfen
schade.
überhaupt öffentlich gar keine Produkte erwähnen. Das ist, ich weiß das immer zum Leidwesen aller Follower auch, weil die fragen immer, kann ich ihn nehmen? Das dürfen wir nicht öffentlich machen,
ganz
weil
häufig
es,
gefragt.
ja, das wird als Werbung quasi ausgelegt und wir haben ja ein Heilmittelwerbegesetz und eine Berufsordnung und wir dürfen nicht werben. Also das wäre jetzt quasi wie Werbung. Ich könnte ja jetzt einen, ich habe tatsächlich Lieblingshersteller, so zwei, drei, die ich selber auch sehr gern benutze und auch in der Sprechstunde empfehle. Aber wenn ich das jetzt öffentlich machen würde, dann könnte man das anprangern. Das wird leider oft unterlaufen, diese Regel. Auch von Kollegen, das dürfen wir aber nicht. Und ich würde mich da sehr gern dran halten. Wenn aber jemand in die Sprechstunde kommt oder ja, dann kann man halt schon sagen, gucken Sie mal zu Ihrem Hauttyp, passt besser das oder das. Aber Ärzte genießen ja auch wie Journalisten übrigens eine Vertrauensposition, die sie nicht missbrauchen dürfen. Und am Ende ist das jetzt zwar ärgerlich, aber eigentlich auch wieder okay, weil man ganz sicher sein kann, wenn ich etwas empfehle, dann ist es nicht, weil ich dafür Geld bekomme.
Ja, schade. Ich hätte es gerne irgendwie ein bisschen aus dir rausgequetscht, aber ich respektiere das selbstverständlich. Es dient dir auch zum Schutz, auch für deinen Berufsstand. Deswegen lassen wir das Thema. Schade. Nächstes Thema ist die Hautpflege. Was ist eine optimale, möglichst einfache Hautpflege für Männer und für Frauen?
Also am besten guckt man, was hat die Natur mir geschenkt? Nämlich die Natur hat ganz viele Schutzmechanismen mir bereitgestellt, von der Evolution her schon. Und wir sollten diese nur erhalten und unterstützen und nicht ständig stören. Die obere Haut hat Schutzmechanismen, zum Beispiel ein Mikrobiom, also Türsteherbakterien, die auf der Haut draufleben. Und die schützen uns vor Infektionserregern, vor Stinkbakterien und die trainieren auch unser Immunsystem. Und man muss eben wissen, immer wenn man den pH-Wert der Haut verändert, also den Säureschutzmantel schwächt mit alkalischen Seifen oder irgendwelchen Cremes, die da nicht hingehören, aber auch wenn man Synthetik trägt oder eigentlich im Grunde alles, ja, das kann dieses Mikrobiom verändern und es kann es eben leider auch negativ verändern, zum Beispiel wenn du Konservierungsmittel in deinen Pflegeprodukten hast, was ja sehr oft der Fall ist. Und dieses Mikrobiom trainiert, wie gesagt, unser Immunsystem und könnte daran schuld sein, dass wir zum Beispiel verstärkt zu manchen Hauterkrankungen neigen. Mit Schuld, nicht nur allein, aber es ist ein Faktor. Außerdem haben wir Hornschüppchen auf der Haut. Die toten Hornschüppchen sind eingebettet in eine Fett- und Eiweißmischung. Wir nennen das das Ziegelstein-Mörtel-Modell. So kann man sich das wirklich vorstellen. Oben ist eine Mauer aus toten Hornzellen, eingebettet in Mörtel aus Eiweiß und Fett. Und das macht, dass Allergene, Reizstoffe, Toxine, Erreger nicht in die Haut eindringen können. Das ist wirklich eine robuste Hautbarriere. Zum anderen aber auch, dass die Feuchtigkeit, die wir verlieren, nur wohl gesittet verdunstet und nicht zu schnell entfleucht, sonst würden wir sehr schnell austrocknen. Und wenn wir immer unsere Oberhaut peelen oder abrubbeln, dann schwächen wir diese mechanische Barriere. Und dann trocknen wir aus und kriegen oft Kontaktallergien. Und dann gibt es den Säureschutzmantel, wie gesagt, der ist pH 5 ungefähr, 4,8 bis 5,3. Deswegen sollten wir alkalische Produkte, basische Produkte auf der Haut vermeiden. Auch wenn das immer wieder sehr gerne beworben wird von entsprechenden Personen, die sagen, ja, basische Ernährung,
basisch,
wissen wir beide.
Basisch, basisch.
Genau.
Klar.
Du weißt selber, also du bist ja Ernährungsspezialist und dass die basische Ernährung ein Synonym ist für Pflanzenkost und wenig Zucker und wenig tierische Produkte, viel mehr Mineralien etc. Aber das klingt ja so schön und Entsäuerung und Entgiften und alle solche diese bisschen Shishi-Worte aus der Esoterik, die nichts mit der Biochemie und der Physiologie zu tun haben. Nichtsdestotrotz, wir sind ja einverstanden, gesunde Ernährung finden wir beide toll, aber bitte keine basische Hautpflege, denn die Haut ist sauer und jede Berufsgenossenschaft, die Menschen davor schützen will, dass sie berufsbedingt Hautekzeme bekommen, sagen immer bitte nur saure Waschsubstanzen und diese aber dann eben auch sparsam. Also das heißt nochmal zusammenfassend, unsere Hautschutzmechanismen sind die Hornzellen, ist der pH-Wert, ist das Mikrobiom und zu guter Letzt ist es das Fett, über das ich gerade schon gesprochen habe, das einerseits in der Oberhaut reingemischt ist im Mörtel und zum anderen, es gibt eine zweite Fettquelle, aus den Poren herauskriecht am feinen Haar entlang oder auch am dicken Haar entlang und das ist das Fett, was von den Talgdrüsen abgegeben wird. Und sowohl Oberhautfette, Epidermisfette und Talg aus den Talgdrüsen vermischt sich. Das ist die beste Hautcreme, die wir haben können, die keine Industrie, egal wie teuer die Creme ist, je geschafft hat, nachzubauen. Das heißt, jede Creme, die wir verwenden, ist okay, wenn die Haut es an der Stelle nicht alleine schafft, aber bloß nicht alles zumatschen. Wir wissen alle, T-Zone ist Fett, da sind Poren, da kann man ja auch mal gucken. Manche Leute drücken sich da gern ihren Talgfaden raus. 11 Kilometer Talgfaden produzieren wir im Schnitt im Jahr. Das hat seine Berechtigung. Wir wollen nicht porentief rein sein. Wir wollen diesen Talg nutzen, das ist unsere Hautcreme. Und wenn überhaupt die Haut trocken ist in so einem Mischhautgesicht, dann ist es meistens zum Beispiel nur hier. Und dann würde es auch reichen, immer nur die bedürftigen Stellen zu unterstützen und nicht alles eincremen. Sonst gibt es Kosmetikakne oder Stewardessenkrankheit, also Reizungen, Pickelchen und Unannehmlichkeiten aller Art.
Ja, El, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die einfachste Reinigung wäre ein-, zweimal am Tag, morgens, abends Wasser, pures.
So ist es.
Wasser. Und was könnte man dann verwenden, wenn man eben zu einer, also ansonsten gar nichts. Ist das richtig, wenn man keine super trockene Haut hat? Das war's. Mehr nicht.
Also der Steinzeitmensch kannte ja keine Dusche und keine Seife und keine Peelings und kein Waschbecken.
Ja, das sah aber auch nicht sexy aus.
Och, weiß ich nicht. Also die waren ja deswegen jetzt nicht hautkrank. Und es ist schon so, dass Schweiß und Schuppen und Staub, das ist alles wasserlöslich. Du kannst ja einen Kompromiss machen. Du musst ja nicht wie ein Steinzeitmann rumlaufen. Trotzdem überlaste deine Steinzeithaut nicht so sehr. Mhm. Dusche mit Wasser. Nimm auf den großen Flächen deines Körpers nur Wasser, am Rumpf, an den Armen, an den Beinen. Und nutze meinetwegen eine milde Waschsubstanz in deinen Achseln, Leisten, Pofalten, an den Füßen, also da, wo du vielleicht ätherische Öle freisetzt, die womöglich zu Körpergeruch führen können. Mhm. Wobei das nicht nötig ist, aber die Leute brauchen dieses Psychische, dass sie sich sauber fühlen. Auch deine Haare kannst du shampoonieren. Nutze hier eine ganz milde Waschsubstanz, nutze keine alkalische Seife, sondern nutze eher eine seifenfreie Waschsubstanz, ein Seifenstück oder ein seifenfreies Waschstück, so heißt es genau richtig, oder ein Duschgel. Und hier gucke, welche Tenside sind drin. Es gibt auch hier ganz, ganz milde Tenside, die nicht so stark entfetten und die heißen Zucker- und Kokostenside. Das erkennst du an Koko und Gluko. Also ich habe in meinem Buch, vielleicht kann ich das an der Stelle kurz erwähnen, ja, Genial Vital, ich darf es vielleicht einmal zeigen, ja, da sind genau diese Wirkstoffe drin.
Genial Vital.
Ja. Mhm. Also da habe ich die Wirkstoffe, die gesund sind fürs Waschen und die gesund sind auch fürs Cremen aufgeführt, die eben der Hautphysiologie nicht so sehr schaden. Und wenn du diese Waschsubstanzen minimalistisch verwendest und verzichtest auch noch auf Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer in diesen Produkten, dann hast du deiner Haut nicht so viel Austrocknung und Allergierisiko und Mikrobiomschaden zugefügt. Und was man auch machen kann, wenn man dazu neigt, Infektionen in seinen Körperfalten zu bekommen, schönes Hausmittel: 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffel Apfelessig diese Region benetzen oder auch Kopfhaut gegen Schuppen, Kopfhautgeruch oder auch für glänzende Haare. Dieses Hausmittel ist super gesund, also Apfelessig nicht nur zum Oral-Blutzucker regulieren, sondern auch tatsächlich fürs Mikrobiom, denn wir wollen diesen pH-Wert erhalten von ungefähr 5, damit die lieben Bakterien bleiben und die bösen verdrängt werden, also auch Fußpilz und Warzen und Stinkbakterien.
Okay, also gerade Fußpilz könnte man auch dann mit so einem Mischung 1 Liter und 2 Esslöffel Apfelessig im Fußbad machen.
Das kann man schon. Natürlich reicht es, wenn der Fußpilz erstmal da ist, dann ist er da und muss richtig behandelt werden mit Arzneimitteln, also ja, mit Cremes oder meinetwegen auch mit Tabletten, je nachdem wie schlimm es ist. Aber zur Vorbeugung ist das definitiv sehr gut. Also wenn man merkt, man neigt zu Fußpilz. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Tipp. Bei Fußpilz haben viele Menschen Krampfadern. Die sehen sie oft nicht. Die sagen immer, die Leute, ach nee, ich habe keine Krampfadern. Und dann nimmst du mal dein Ultraschallgerät und hörst mal auf den oberflächlichen Beinen wehen und dann rauscht es da ganz doll. Das Blut fällt immer wieder runter Richtung Fuß, anstatt zum Herzen zu schwimmen. Und hier ist ein ganz wichtiger Tipp, Krampfadern überprüfen lassen. Und auch wenn Seitenäste ausgeleiert sind, diese gerne behandeln lassen mit Schaum zum Beispiel, den man reinspritzt oder mit Endolaser oder so. Dann kann der Fußpilz, hat weniger Chance, denn die Abwehrschwäche am Fuß ist dadurch ganz gut zu beheben.
Ich muss noch einen Punkt ansprechen, weil ich vermute mal, da rumort es bei einigen Frauen vor allem, die sich eben morgens auch gerne im Gesicht anmalen, die wollen wissen, okay, aber nur mit Wasser die ganze Schminke aus dem Gesicht rauszubekommen, das geht ja nicht. Hast du da noch irgendwie einen praxistauglichen Tipp?
Du siehst, ich bin geschminkt, ich bin auch manchmal im Fernsehen und habe richtig fette Fernsehschminke und Das ist ein Thema, was ganz oft gefragt wird. Es würde tatsächlich die Haut trotzdem weniger strapazieren, wenn du sie nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigst, also schön mal abrubbelst. Mhm. Außer das ist wirklich ein ganz fettes Make-up. Hier solltest du ein ultra mildes Reinigungsprodukt meinetwegen nutzen, aber bitte nicht so oft, nicht jeden Tag, weil das starke Reinigen der Haut diese Hautschutzbarriere, diese Mechanismen, die wir besprochen haben, wirklich schädigt. Und viele Frauen direkt nach dem Waschen, auch bei den ganz milden Produkten danach, ein Spannungsgefühl haben. Und das ist schon ein ganz blödes Zeichen, denn da sind alle Schutzmechanismen weg und es braucht Stunden, um die wieder aufzubauen, manchmal Tage bis zu 4 Wochen. Und wenn du jetzt 2-mal am Tag da so rangehst, dann kommst du nicht mehr hinterher und dann kriegst du deine Hautprobleme. Das heißt, es ist in der Tat einer der wichtigsten Tipps, die ich meinen Patienten gebe, wenn die mit Rosacea oder Akne oder Neurodermitis oder sonstigen Problemen, Stewardessenkrankheit kommen, sage ich, waschen Sie Ihr Gesicht nur noch mit warmem Wasser und Handtuch. Nutzen Sie leichte Make-ups oder Puder-Make-ups. Nehmen Sie nicht ein Mehrschichtsystem. Und damit wird die Haut besser, denn für die Haut ist die Strapaze viel größer, wenn du das aggressiv reinigst, porentief, wie die Industrie das sich wünscht, versus wenn du einfach noch ein, zwei Puderpartikel auf der Haut zurückbehalten würdest. Eine gute Hautbarriere hält die ja draußen und wir wissen auch, dass Puder beim Babywindelpopo ja auch eher heilt. Also Puder an sich ist jetzt gar nicht so was Böses. Natürlich dieses Zuspachteln und Zukleben der Haut ist auch nicht schön, dann atmet die auch nicht so gut und man kriegt auch Pickel. Aber das ist eher die Ausnahme im Alltag, morgens und abends warmes Wasser und Handtuch. Für Wimperntusche, das habe ich ja auch, da nimmt man dann schon einen Eye-Make-Up-Remover sehr gerne, auch ohne Duftstoffe und Farbstoffe, was ganz Mildes oder eben auch ein Öl. Denn das klebt schon sehr stark, das kriegt man natürlich nicht weg. Also nochmal, viele Hauterkrankungen kommen durch die falsche und zu viel Pflege und jeden Tag sitzen dann die Patientinnen bei mir, die mich ungläubig anstarren und sagen, das ist ja ekelhaft, sehr dreckig und sagen, probieren Sie es doch mal bitte, 4 Wochen. In 4 Wochen sehen Sie es. Und dann sehen Sie und Sie sagen, krass, also gerade gestern wieder eine, die hat jahrelang ein Problem gehabt, das ist jetzt weg. Nur durch weniger ist mehr.
Das ist ein ganz toller Tipp. Genau wie bei der Ernährungsumstellung. Nicht gleich von jetzt auf nachher alles auf einen Schlag umstellen. Ich würde sogar sagen, anstatt nur 4 Wochen das zu machen, erst einmal versuchen, nur eine einzige Woche durchzuziehen. Einfach nur eine Woche lang mal nicht eben diese Tiefen- oder Porentiefe-Reinigung zu machen, sondern einfach mal gucken, was ist denn nach dieser Woche? Wie fühle ich mich da? Natürlich wird es am Anfang, aber wie bei einer Umstellung,
du brauchst 4 Wochen, die Hautbarriere braucht 4 Wochen. Also, dass du dich in Woche 1, 2 und 3 noch nicht optimal fühlst, liegt daran, weil die Haut 4 Wochen braucht, um endlich sich zu regenerieren. Das heißt, du musst damit rechnen, dass du in Woche 1 die trockenen Stellen mehr cremen musst. Aber in Woche 4 und 5 merkst du, oh, ich brauche viel weniger Creme, weil endlich meine eigenen Hautlipide und Wachse mich endlich wieder schützen können und mein Mikrobiom sich regeneriert hat. Aber Missempfindungen sind in den ersten 4 Wochen dieser Umstellung normal und du musst es durchhalten. Du darfst aber cremen, aber eben mit solchen gesunden Cremes und nur an den bedürftigen Stellen. Das ist die wichtigste Regel und du wirst merken, du brauchst immer weniger Creme. Ist bei mir auch so. Ich creme mich fast nie und ich bin ja jetzt auch schon in der Menopause. Ich bin ja 51 und ich nehme Sonnencreme, ja. Und wenn ich mal ein Trockenheitsgefühl habe, nehme ich Shea Butter oder ein anderes hautähnliches Lipid. Manchmal ist es sogar nur meine...
Auch drauf, Shea Butter.
Du bist auch wunderschön. Aber es ist halt so, du willst, selbst wenn du eine milde Bodylotion hast und du hast, also zum Beispiel, wenn du trockene Unterschenkel hast, dann cremst du die halt ein nach dem Duschen und dann hast du noch einen Rest an den Fingern und dann kannst du auch mal so machen. Zack, das reicht im Grunde. Ich will nur sagen, man braucht eben nicht diese teuren Beauty-Cremes, die... Also wie oft habe ich schon Allergien gesehen gegen die teuersten Produkte, wo die Frauen sich so gefreut haben, oh, das habe ich gekriegt zum Geburtstag, eine ganze Serie, 150 Euro die Tube. Und die können das alles in den Müll schmeißen.
Ich möchte gern dieses Thema abschließen mit einer persönlichen Erfahrung und vor allem als Motivation, vor allem für junge, für pubertierende Menschen, die uns vielleicht auch, uns zwei alten Säcken zuschauen. In meiner Jugend hatte ich ein richtiges Streuselkuchengesicht. Also ich hatte Pickel ohne Ende. Nicht diese, Gott sei Dank, diese wahnsinnig dicken Eiterpusten, aber es war alles rot und richtig entzündet. Ich war immer wieder beim Hautarzt und ich weiß noch, der hat mir so ein Pad verabreicht, wo man sich so einschmiert. Es hat nichts geholfen. Dann kam so ein Freund und sagte, du Patrick, lass es mal weg, mach nur mal Wasser. Er hat gesagt, ja, besser wurde es nie, also mache ich nur Wasser. Seitdem habe ich das nie wieder gehabt.
Coole Geschichte.
Ja. Und das unterstreiche ich genau das, was du eben sagst. Lass den Körper machen. Füttere ihn gesund und dann mach das von innen heraus.
Genau.
Nächstes Thema. Ja, wir sind eigentlich schon mittendrin. Pickel.
Pickel. Genau, du hast es vorhin gesagt. Also was du sagst, ist ganz richtig. Weniger ist mehr bei der Hautpflege. Die Hautbarriere und die lieben Türsteherbakterien sich wieder vermehren lassen, um die Aknebakterien zu bekämpfen. Es gibt tatsächlich in den Poren Aknebakterien, die den Talg fressen, die da gibt es Verhornungen und da gibt es Entzündungsbotenstoffe, die ausgeschüttet werden. Aber in der Tat, also auch hier reicht es nur mit warmem Wasser und Handtuch zu reinigen. Viele Jugendlichen kommen ja und nehmen irgendwelche Waschsubstanzen aus der Apotheke, die die Oberhautfette schön wegnehmen. Die Poren ballern weiter, denn die Talgdrüse ist von außen überhaupt nicht erreichbar. Die sitzt so tief in der Haut, dass du natürlich waschen kannst, bis der Arzt kommt im wahrsten Sinne. Aber das wird nie einen Effekt auf die Talgdrüsen haben. Und die haben dann ein viel größeres Problem. Dann ist nämlich die Barriere kaputt, gepielt, getrocknet, gewaschen. Und die Poren sind weiter fettig. Also du hast dann trockene und fettige Haut in einem. Das ist nicht unser Ziel. Wie erreichst du die Talgdrüse, die bei der Akne überaktiv ist von innen? Die fängt ja an, so mit dem Anstieg der männlichen Hormone in der Pubertät, bei Männlein und bei Weiblein durchaus mal, ne? Also die Aktivität geht da ein bisschen rauf. Aber wir wissen auch, dass die Akne eine Zivilisationskrankheit ist und nur in diesen Ländern der westlichen Zivilisation vor allem vorkommt und gar nicht so in diesen ursprünglichen Ländern. Das heißt, man hat festgestellt, oh, das hat aber auch mit der Ernährung zu tun. Da sind wir wieder bei deinem Thema, auch bei meinem. Die schlimmsten Akne-Trigger von innen, Talgdrüse wird von innen angetriggert, ist Kuhmilch, ist Zucker, ist Weißmehl, Fastfood, Vitamin B12 als Nahrungsergänzungsmittel. Das nur machen, wenn du vegan bist und auch da vorsichtig in kleinen Mengen und im Blut kontrollieren. Denn wer sich müde fühlt und B12 einnimmt, kriegt manchmal richtig fette, schmerzende Pickel. Einfach nur, weil das Vitamin B12 das Futter für das Aknebakterium ist. Und auch Marihuana rauchen kann die Hautqualität verschlechtern. Außerdem guckt man, ist die Schilddrüse in Ordnung? Ist der Eisenspiegel in Ordnung? Achtung, mit zu viel fetter Pflege macht Kosmetikakne auch Haarwachs bei den Jungs. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, ist das Verhütungsmittel bei uns Frauen. Es gibt Anti-Akne-Verhütungsmittel und aknefördernde Verhütungsmittel. Auch die Hormonspirale ist oft mit dem Wirkstoff Levonorgestrel ausgestattet. Das ist ein Gelbkörperhormon, was praktisch so ähnlich sein soll wie das körpereigene Progesteron, was aber schafft, eben quasi wirklich eine Verhütung durchzuführen. Also das heißt, du hast weniger Schleimhautaufbau, ne? Du kannst nicht mehr schwanger werden. Das heißt, es wird sehr gerne genutzt, hast aber auch gleichzeitig weniger Thromboserisiko. Deswegen ist es beliebt als Verhütungsmittel, aber es wirkt ein bisschen wie Testosteron. Und das bedeutet bei uns Frauen fettige Haut, Akne-Neigung, vielleicht sogar Haarausfall und verstärkte Behaarung, manchmal sogar an Kinn, um die Brustwarzen am Bauch. Und wenn man die entsprechende Veranlagung hat, dann kriegt man durch solche Verhütungsmittel, sei es eine Pille oder sei es die Hormonspirale oder sogar einen Hormonring mit diesem Wirkstoff und ähnlichen, kriegst du eben mehr Akne.
Also nicht mehr bringt mehr, gerade in Bezug auf Putzmittel fürs Gesicht, ganz wichtige Botschaft, sondern dem Körper die Chance geben, sich von innen zu heilen. Da zählt die Ernährung, da muss man aufpassen, auch mit hormonellen Veränderungen. Gut, da kann man wenig gegen tun, aber gerade eben, wenn externe Hormone eingeführt werden oder hormonähnliche Stoffe, muss man ja leider sagen, gerade bei der Pille, und Ruhe bewahren. Ja,
und zum Hautarzt gehen vor allem. Also die wirkliche Hormonstörung haben die wenigsten. Also ich messe das immer im Blut, ich gucke immer, wie sieht der Stresshormonspiegel aus, Cortisol kann das machen, Prolaktin aus einer Kopfdrüse ein Hormon, das Testosteron natürlich und das Nebennierenmännerhormon DHEA oder DHEAS, ja. Das kann man im Blut messen und die Patienten, die da erhöhte Spiegel haben, die müssten sich endokrinologisch auch nochmal abklären lassen. Die brauchen tatsächlich manchmal Antihormone als Therapie. Nicht immer. Manchen fehlt auch Vitamin D. Auch da kann man manchmal erfolgreich sein. Und manchmal kann man auch über eine Verbesserung der Darmflora erfolgreich sein, um Hormone zu verbessern. Das kann ich jetzt aber noch nicht versprechen. Das ist jetzt noch nicht so, das wird erst erforscht, aber wir sehen es im Alltag, ne? Jetzt sind wir gerade nicht bei der Evidenz, sondern bei der Eminence-Based Medicine. Da ist man gerade dran zu gucken, was kann eigentlich Mikronährstoffe und Darmflora mit unserer Hormonregulation machen. Klar, es gibt Menschen, die haben da eine Genetik, aber deswegen sind wir Hautärzte ja auch da. Also ich würde immer appellieren, nicht mit Kosmetik rummatschen, sondern zum Hautarzt gehen. Wir können auf Rezept sehr wirksame Medikamente aufschreiben, entweder als Gel, als Creme oder sogar innerlich. Es gibt für diese schweren Aknefälle auch einen Wirkstoff, der heißt Isotretinoin. Das gibt es als Kapsel. Und das dosiert man so, dass die Haut relativ trocken wird über ein halbes Jahr. Man guckt, dass die Leber und die Blutfette in Ordnung bleiben und hat aber dann mittlerweile, man macht das nicht mehr so hoch wie früher, wirklich super Erfolge, indem man nämlich endlich die überaktiven, viel zu großen Talgdrüsen zum Schrumpfen bringt. Und das ist die einzige Methode, wie man eine schwere Akne ausheilen kann. die Talgdrüsen endlich kleinschrumpfen. Dazu muss man zum Beispiel, sagen wir mal, 30, wenn du 60 Kilo wiegst, 30 Milligramm von diesem Isotretinoin am Tag zu dir nehmen, muss halt deine trockenen Hautpartien dann extra pflegen, nicht so sehr seifen, schön Lippen eincremen, Hände eincremen, damit du keine Austrocknungsekzeme bekommst, gut verhüten als Frau, denn du darfst darunter nicht schwanger werden und keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, ein bisschen aufpassen mit der Sonne, aber damit heilen wir fast alle Akne-Patienten. Es ist nicht mehr nötig, mit Narben zurückzubleiben. Mhm. Das tut mir immer wahnsinnig leid, wenn die Eltern irgendwie den Jugendlichen sagen, komm, das hatte ich auch in der frühen Kindheit oder in der Jugend, das geht schon wieder weg, das überstehst du und das ist irgendwann vorbei. Aber dann bleiben Narben, also lieber einmal mehr zum Hautarzt als einmal zu wenig. Antibiotika übrigens ist nicht meine Lieblingstherapie, manche Ärzte geben die innerlich, das gehört auch zum Therapiespektrum. Hier ist aber eben die Darmflora immer im Blick zu haben und die ist natürlich auch relevant für eine gesunde Haut und von daher vermeide ich Antibiotika gegen Akne komplett. Ich arbeite eher mit diesen anderen Sachen und ich gebe übrigens auch immer Mikronährstoffe, Supplements. Gebe ich schon immer, messe das auch im Blut, aber man muss es nicht immer messen. Es gibt ein paar Dinge, die eigentlich immer fehlen und immer helfen. Das ist Omega-3-Fettsäuren, das ist Zink, das ist Selen und das ist Vitamin D mit K2. Mhm. Und außerdem sollten alle ihre Schilddrüse schön unterstützen mit Jodsalz oder auch in der Pubertät sehr gerne Jodtabletten. Das empfiehlt sogar die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und damit kriegt man die meisten Leute wirklich hin. Und jetzt habe ich gerade wieder gelesen, interessant, Omega-3 bekämpft Entzündung in der Haut. Ja klar, nicht nur im ganzen Körper, sondern auch in der Haut. Und wir sehen das und wir machen das seit Jahren und es hilft super.
Zwei Punkte noch abschließend. Das eine ist, bevor man eben in den Hormonhaushalt eingreift, auch teilweise, so wie ich das verstanden habe, massiv, ist immer der allererste Weg über die gesündere Ernährung. Das ist mir so wichtig, dass ich das nochmal erwähne, dass man eben wirklich Zucker vor allem, Milchprodukte, nicht bei jedem machen Milchprodukte Probleme, das muss man auch sagen, also Milchprodukte sind nicht per se für alle schlecht, bei dieser Generalisierung mache ich nicht mit, dann Weizenprodukte, dann eben dieses ganze Fastfood-Zeug, gerade Jugendliche neigen ja eher zu tendenziell schlechter Ernährung und bevor ich eben dann meine Hormone irgendwie da praktisch, keine Ahnung, unterdrücke oder eben bestimmte Verstärke. Bitte erstmal darauf gucken. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man eben letztendlich damit kommen. Der zweite
Punkt. Darf ich dich ganz kurz ergänzen? Ja, weil du, Milchprodukte ist nicht das Problem. Die Kuhmilch ist das Problem. Die flüssige Kuhmilch. Die also ist der Aknemacher.
Wie zum Beispiel Joghurt.
So ist sowas es. Zum Beispiel. Genau. Also ich bin selber ja ich bin Vegetarierin. Ich esse sehr ungern Fleisch, aber ich esse gerne Käse und Schafskäse und Ziegenkäse und auch Kuhkäse und Hüttenkäse und Quark und so. Ja. Brauche ja auch irgendwoher Eiweiß. Aber die flüssige Kuhmilch, die ist ein Problem. Und zwar die heutige. Also wenn du jetzt Rohmilch vom Bauern nimmst, da hast du zwar ein Infektrisiko, aber die ist noch etwas, also im Hinblick zum Beispiel auf Allergien ist sie sogar eher schützend. Aber diese pasteurisierte Milch, die wir überall bekommen,
ultra hoch erhitzt.
Genau, die und in diesen Mengen, ja, ich meine, früher bist du vielleicht, also die Kuhmilch gibt es ja erst seit 7000 Jahren auf dem menschlichen Speiseplan. Davor hatten wir ja wir waren ja nicht sesshaft, wir hatten gar keine Kühe. Und erst seit es Kühlschränke gibt, haben wir diese Milchmast in diesen Mengen. Dreimal am Tag Latte Macchiato trinken ist ungesund. Das macht bei vielen Leuten nicht nur Akne, sondern auch Zivilisationskrankheiten. Da gibt es ja Daten, die zeigen, ne, Übergewicht, Diabetes, Demenz, einige Krebserkrankungen, die damit in Verbindung gesehen werden. Okay, Darmkrebs wird weniger gesehen damit, aber Prostata zum Beispiel mehr. Und ich will da jetzt auch gar nicht Angst schüren. Es geht um die Dosis. Und die Jugendlichen, die morgens süße Cerealien mit Kuhmilch zu sich nehmen und die das bitte aufhören, haben innerhalb von 4 Wochen eine massive Verbesserung ihrer Akne, weil dort insulinotrope Aminosäuren drin sind, also die eigentlich Muskelwachstum machen, aber die sind einfach zu viel, die lassen eben auch die Talgdrüsen wachsen und dort ist Mikro-RNA drin und zwar 245 Mikro-RNA-Partikel, virusgroße Partikel von der Kuhmilch, von der Mama fürs Rinderbaby gedacht, aber docken an 11.000 menschlichen Genen an und machen da eben Dinge, die wir teilweise nicht wollen.
Also weniger Kuhmilch, vor allem eben die billige 0,3% Fett, habe ich früher literweise getrunken. Ich war genau dieser Fall und es hat mir nicht gut getan. Und dass man eben mehr auf die gesunde Ernährung achtet. Der zweite Punkt, den ich noch ansprechen möchte, und Yael, dazu musst du nichts sagen, aber ich finde es super interessant und ich möchte es gerne erwähnt haben, weil es in mir rumort. Ich habe dich vorhin gezielt gefragt nach einer Sonnencreme, die du von ganzem Herzen empfehlen kannst. Da hast du gesagt, du darfst es nicht tun. Und das ist Weiß ich, das dürfen Ärzte nicht. Interessant finde ich aber, dass Ärzte ganz gezielt Medikamente beim Namen nennen dürfen und die empfehlen dürfen, wie du es gerade getan hast. Achtung, das ist absolut keine Kritik für dich, sondern für das System generell. Das finde ich einfach sehr seltsam.
Nee, ich habe einen Wirkstoff genannt. Wirkstoffe dürfen wir nennen.
Ah, okay, alles klar. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich kenne mich mit den Medikamenten überhaupt nicht aus.
Du hast also Wirkstoffe darf und muss ich nennen. Und das ist ja dient ja auch der Bildung. Aber ich würde jetzt nie Pharmahersteller und die fertigen Produktnamen nennen dürfen. Also der Wirkstoff Isotretinoin, den kannst du von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Produktnamen bekommen. Aber um jetzt sozusagen den Hausarzt oder den Hautarzt zu fragen, wie wäre es denn bei mir mit Isotretinoin, damit mache ich nichts falsch.
Okay, wunderbar, alles klar. Dann vielen Dank für die Richtigstellung. Ich lerne auch mit jedem Interview dazu. Und ich könnte das rausschneiden, aber nein, der Heitzmann ist nicht allwissend und lernt von Koryphäen wie dir. Vielen Dank dafür.
Ja, du, ich lerne von dir. Wir tauschen uns aus. Das ist ja auch das Schöne. Wir beiden waren ja auf dem Kongress. Und ich kannte dich übrigens ja auch schon vorher, schon viele Jahre. Ich habe auch von dir ein Buch hier im Schrank stehen. Ich finde, dass die Schwarmintelligenz das ist, was uns alle und unsere Patienten, deine Kunden, deine Follower weiterbringt. Und wir müssen zusammenlegen, weil wir, glaube ich, alle dieselbe Mission haben. Und wir waren auf dem German Society of Anti-Aging Medicine Kongress zusammen. Healthy Longevity, der neue Anhang. Ja. Weil Anti-Aging ist ja auch schon so ein bisschen out.
Ne? Gesprochen. Anti-Aging ist so bäh.
Ja, aber so retro. Hört sich gut an. Genau, Healthy Longevity. Und dort kommen Ärzte und Medizinkreative und Experten zusammen aus verschiedenen Fachrichtungen und diskutieren die Themen aus ihrem Blickwinkel, sodass man dann wirklich über den Tellerrand schaut und interdisziplinäre Pläne schmiedet, wie man der Gesellschaft und den Patienten im Einzelnen helfen kann.
Und wie der Patient sich selber helfen kann. Das ist ja genau das, was wir alle wollen. Und so dann haben wir die nächste Frage, die da auch anschließt. Wir haben eigentlich noch relativ viele Themen. Mal gucken, wie lange das dauert. Jeder hat ja das Recht abzuschalten, wenn er keine Lust mehr drauf hat. Und zwar die Prävention gegen Falten. Falten, das ist natürlich auch ein Thema, das mich persönlich beschäftigt, weil wenn man sich mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzt und man hat vielleicht eine genetische Disposition für eine etwas höhere Faltenbildung, bei mir ist das tatsächlich der Fall. Das weiß ich auch. Das weiß ich durch meine Verwandtschaft beispielsweise. Und dann sagt man, ach guck mal, der ist 50 und hat schon so viele Falten. Ich denke, bei mir geht es noch. Aber wenn man älter wird und Falten bekommt, dann traut man einem das Thema Gesundheit nicht mehr so sehr zu, als wenn man da mit 70 noch aalglatt wäre. Wie siehst du das? Was kann man dagegen tun?
Das ist interessant, wie du das ausdrückst. In der Tat ist unsere Fassade so eine Art Visitenkarte. Und deswegen ist das auch ein Milliardenmarkt, der sich da drum herum drapiert. Weil wir immer denken, wenn jemand keine Falten hat, ist er jung und gesund. Und wenn er Falten hat, ist er alt und krank. So überspitzt gesagt. Mhm. Wir haben oft als Gesellschaft, als Mensch schon immer Angst vor dem Altern und vor dem Tod. Weil das ist doch eine schwerwiegende narzisstische Kränkung, dass wir herrliche Menschen irgendwie weniger fähig sind, krank werden und irgendwann ableben. Dabei hätten wir doch eigentlich verdient, diese Welt für immer mit uns zu beglücken. Und die Haut zeigt das. Die Altersbeschleuniger für die Haut schlechthin ist die Sonne. Auf jeden Fall, da haben wir vorhin ausführlich drüber gesprochen. Aber natürlich auch das Rauchen, das Sitzen, Alkohol, Feinstaub, eine industriell verarbeitete Ernährung. Mhm. Und umgekehrt kann man sagen, schütze dich vor der Sonne, treibe viel Sport. Das ist das Anti-Aging-Mittel schlechthin. Wir fahren unsere Reparaturmechanismen hoch, wenn wir Sport treiben. Wir haben da viele freie Radikale, die freigesetzt werden, aber der Körper überkompensiert, räumt die dann schön weg und auch alle anderen Stressoren. Deswegen sehen Sportler, siehe du, so jung und knackig aus. Ja. Sie müssen natürlich auf Sonnenschutz achten. Die Ernährung, Pflanzen betont, farbenfroh, viele Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die unseren Körper am Laufen halten. Außerdem lösliche Ballaststoffe und Ballaststoffe überhaupt, um eine fitte Darmflora zu haben, eine vielfältige Darmflora, die die Haut und alle anderen Organe jung hält. Auch die Darmflora kann altern. Und wenn wir die Darmflora pflegen, zum Beispiel mit Akazienfasern, Flohsamenschalen, kadmiumfreien Leinsamen aus der Apotheke, bitte nur aus der Apotheke, oder bitteren Salaten oder Wurzelgemüsen, wenn wir die also jung halten mit Bifido und Milchsäurebakterien und weniger Fäulnisflora und so weiter haben, dann sieht man das an der Haut. Ich sehe das bei meinen Patienten. Ich gucke mir das Mikrobiom an und ich sehe eine Korrelation zwischen einer Darmflora und dem Hautbild, natürlich, und dem Schlaf und dem Immunsystem und so. Und hier kann man eben eine ganze Menge auch mit fermentierter Kost erreichen. Die Japaner machen das vor, die essen mehrmals am Tag fermentiertes Gemüse. Da sind ja viele lebendige Bakterien drin, sie dürfen nur nicht nochmal tot erhitzt sein, also frisches Sauerkraut und nicht das Sauerkraut tot erhitzt, pasteurisiert aus der Dose. Mhm. Oder effektive Mikroorganismen der langlebigen Menschen auf Okinawa, davon jeden Tag einen kleinen Shot mit 33 lebenden Bakterien und Hefen, Darmpflege pur.
33 also wie, Milliarden.
Typen, also verschiedenen Arten.
Ne? Ah, ich habe.
Es okay. ist sozusagen nicht ein.
Bildende Einheiten. Okay, alles klar.
Die es gibt ja verschiedene Arten, okay. Bakterien mit verschiedenen Namen.
Okay.
Detlef, ja, Ute, Rita und wie es alle heißen. Ja. Aber es ist ja oft so, das war eine Zeit lang, dass so ein einziger Stamm propagiert wurde. Also wenn du diese Bakterien namens sowieso Lactobacillus fredi nimmst, dann kriegst du weniger irgendwas.
Oder Mittlerweile. Ja, das ist auch ein schöner Name.
Ackermansia muciniphila, genau. Oder Fecalibacterium prausnitzii oder was auch immer. Genau, so heißen die. Ja. Was ich aber sagen will, es ist nicht mehr so, dass ein einzelnes Bakterium einen Gesundheitseffekt macht. Es ist eher die Gruppe. Aber wir sehen eben, wenn wir so natürlich entstandene Gruppen, die zusammen fermentiert haben in der Gruppe und wohl auch miteinander kommunizieren, wenn man die zu sich nimmt in Form einer solchen Ernährung, dass man dann Gesundheitseffekte hat. Und natürlich, das war auch auf dem Kongress so, jeder Fachbereich im Grunde hat jetzt das Mikrobiom im Blick. Ja. Und also, wenn wir da so uns ernähren und dann vielleicht noch gucken, dass wir mal in die Sauna gehen, super für die Durchblutung, fürs Immunsystem, für den Säureschutzmantel, für den Stressabbau. Stressabbau, ganz wichtig, Berührung, menschliche Kontakte, auch mal entspannen. Das ist auch, sehen wir an der Haut, weil weniger Cortisol und weniger Entzündungsbotenstoffe dann in der Haut produziert werden. Neurodermitis wird ja zum Beispiel immer schlimmer bei Stress und auch die Rosacea. Oder auch mal Eisbaden oder kalt abduschen oder wie du das machst, Hyperoxie-Hypoxie-Training. Also auch die Gefäße der Haut, die Sauerstoffversorgung. Das sind alles Faktoren und man muss nicht alles richtig machen. Aber wenn man über sein Leben lang schafft, vieles davon gut zu machen und immer wieder regelmäßig zu machen, dann sieht man das auch über die Jahre der Haut an und dann sieht man so aus wie du.
Ja, und das sogar mit einer, wohl laut Gentest, den ich vor einem halben Jahr gemacht habe, mit einer zur Falten neigenden Haut.
Also, weil du hell bist, du bist ein heller Typ. Menschen, die hellhäutig sind, haben natürlich weniger Pigment, welches schützt vor vorzeitiger Hautalterung. Und manche Leute haben auch weniger Kollagen. Das heißt, die Haut wird nicht so dick. Auch da kommt mehr UV-Strahlung durch. Das ist bei Frauen so. Frauen haben weniger Kollagen als Männer. Mhm. Aber auch zum Beispiel wir Frauen, wenn wir die Hormone verlieren in der Menopause, dann werden wir auch schneller faltig. Das heißt, das Thema Hormonersatztherapie oder Hormontherapie ist in aller Munde. Und bioidentische Hormone ist durchaus ein Thema, worüber man sich unbedingt Gedanken machen sollte und sich beraten lassen sollte. Aber das hat natürlich auch auf die Haut und auf die Haare einen Effekt. Also wenn man sich dafür entscheidet, wofür ich tatsächlich plädiere, wenn es ärztlich okay ist, also leider beim Thema, wenn man schon Brustkrebs hatte, ist das aktuell nicht erlaubt oder ist nicht angezeigt. Aber alle anderen Frauen sollten unbedingt aus verschiedenen Gründen da sich darüber Gedanken machen. Dann haben sie auch einen guten Effekt für die Haut. Man kann es innerlich einnehmen. Ich gebe das aber Patientinnen auch als Hautcreme tatsächlich. Also wenn man hier so eine dünne Haut hat, ne, dann und man hat vielleicht auch so ein bisschen vorstehende Wangenknochen, dann knallt da ja immer von oben die Sonne auf diese Sonnenterrasse, dann altert man hier besonders schnell. Da kann man ein bisschen mit Estradiol, Estriol und Progesteron sowie niedermolekularem, also kleingehäckselten Harnstoff und hautähnlichen Lipiden in einer Creme arbeiten und zack, naja, zack. Aber es wird ein bisschen besser.
Das ist ja nicht schlecht. Zack. Ja.
Also man kann eben doch vieles machen und individuell sich beraten lassen. Und natürlich das Thema Supplements hast du vorhin auch angesprochen. Ich arbeite in der Praxis sehr viel mit Supplements. Für den gesamten Körper habe ich Effekte, aber auch für die Haut. Wir gucken im Blut, was fehlt dem Menschen. Und es sind eben oft Omega-3, Vitamin D, Zink, Selen, aber auch Biotin oder irgendwelche B-Vitamine, Silizium, was auch immer fehlt. Und das auffüllen. Auch dann verbessert sich die Haut. Eisen auffüllen, wenn man Eisenmangel hat, oft mit Vitamin C sinnvoll zusammen. Und es gibt auch noch mal so Supplements 2.0 für die crazy Anti-Aging-Mediziner. Also sowas wie OPC und Resveratrol und Spermidin und Alpha-Ketoglutarat. Du kennst das alles.
Ich nehme das alles.
So, ne? Kann man Grüntee trinken mit Epigallo Catechingalat, tolle Sache, oder noch besser Matcha-Pulvertee, 2 Tassen am Tag, oder eine Handvoll Walnüsse essen, da hat man auch ganz viele, das ist ein Superfood. Dinge, die zusammenkommen und die insgesamt der Haut gut tun. Da kann die sich besser aufbauen. Ja, genau.
Ja. Genau. Zwei möchte ich gerne noch mit raus oder mit einbauen, weil da steht auch auf meiner Liste hier Hyaluron und auf der anderen Seite Kollagen. Das wird ja momentan ziemlich gehypt. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn etwas gehypt wird. Anscheinend scheint die Wissenschaft, und das finde ich interessant, bei Kollagen steht das sogar bei Wikipedia drin, soll es eben helfen, dass es eben die Haut glatter macht. Was sind deine Erfahrungen damit?
Also wenn du eine ausgeleierte Hose hast, wirst du sie natürlich, oder Haut, Haut oder Hose, wirst du sie mit keinen Maßnahmen mehr wieder zurückspringen lassen können. Also das kann Kollagen nicht, aber in der Tat, es gibt Daten und auch Produkte, die wir als Ärzte benutzen, die zeigen, dass zum Beispiel Haare besser wachsen, Nägel stabiler werden und auch Hautrauigkeiten sich verbessern. Also das sehe ich jeden Tag und da gibt es auch Daten. Und es ist schon so, dass wir mehr Eiweiß zu uns nehmen sollen. Viele von uns kommen gar nicht auf die Mengen, die empfehlenswert sind. Und natürlich ist man nicht todkrank, wenn man zu wenig Eiweiß hat, aber man kann eben auch nicht so gut regenerieren und aufbauen. Das erzähle ich hier dem Sportler. Zum Muskelaufbau, für gute Gelenkfunktion, für starken Knochen und für eine gute Haut und Haare und Nägel brauchen wir Eiweiß. Und zwar alle Aminosäuren, die es gibt. Und es ist eben dann auch, wenn du eher vegan, vegetarisch bist, so, dass du das auch ohne tierische Produkte und Fleisch kannst. Dann musst du nur die natürlich Pflanzen gut zusammenstellen, dass du eine gute biologische Wertigkeit hast, dass also alle Aminosäuren am Ende geliefert werden, damit du auch alle Körpereiweiße aufbauen kannst.
Also zumindest und die essentiellen, ja. Mhm.
Ganz genau. Und du musst dann, kannst im Blut auch mal ein Aminogramm machen und gucken, ob du Schwächen hast. Also bei mir habe ich gesehen, tatsächlich, ich komme anscheinend doch nicht an alle so ran, so dass ich jetzt verstärkt schaue, dass ich über Lebensmittel meinen Eiweißhaushalt ausgewogen zusammenstelle. Und Kollagen kann man ruhig mal ausprobieren, weil Hautdurchfeuchtung wird besser, Knitterfältchen können besser werden, das Haar wird wirklich stabiler und mehr. Das nehmen wir wirklich auch bei Patienten mit Haarausfall als offizielles Therapeutikum. Da gibt es wirkliche Substanz, also so Hersteller, die das anbieten und es wirkt. Oder auch die schwefelhaltigen Aminosäuren, die die Vernetzung der Eiweißfäden im Haar gewährleisten. Die Haare werden kräftiger und stabiler. Und von daher, ja, ich finde, Kollagen kann man ruhig machen. Ist die Frage, will man das? Wenn man jetzt halt Veganer ist, dann geht das nicht. Es gibt ja auch, also es kann ja aus verschiedenen tierischen Produkten hergestellt werden. Der Klassiker ist halt so irgendwie Rinderkollagen, manche Eierschalenkollagen. Oder du musst halt die Aminosäuren aus der Pflanze zusammenstellen. Das ist schon alles okay. Und dann guck halt mal im Blut, ob es da ist. Und du musst deinen Körper mit Mikronährstoffen versorgen, weil zum Beispiel Kollagen ohne Vitamin C wird nicht aufgebaut. Und das Kollagen, was du einnimmst, wird im Darm zerhäckselt. Dann wird es in den Körper eingeleitet und dann überlegt sich der Körper, wofür benutze ich denn jetzt diese kleinen Eiweißpartikel und diese Aminosäuren? Da ist ja nicht ein ganzes Kollagenmolekül angekommen. Ja. Und vielleicht, wenn du Glück hast, baut der Körper daraus dann wieder Kollagen auf, wenn du noch genug Stoffwechselaktivität hast und alle Mikronährstoffe, die es braucht. Du kannst dem also nicht befehlen, dass jetzt die Augenfalte davon besser wird. Aber wenn du den Körper reichlich mit Eiweiß versorgst, dann gibt es zumindest keine hier und da Mängel und dann kann insgesamt ein Aufbau erfolgen.
Der ehemalige Chef-Toxikologe der USA, der heißt Bruce Ames, der hat auch damals die Theorie der Triage, ein schlimmes Wort, durch Corona vielen wahrscheinlich bekannt geworden, mit initiiert oder gegründet oder eben das praktisch ins Leben gerufen. Und das heißt, dass der Körper, wenn er nur wenig hat, die wichtigsten Systeme abdeckt mit Vitalstoffen, mit Proteinen, eben auch mit diesen beispielsweise Aminosäuren, die eben Kollagen-Eiweiß drinstecken. Also das ist ja Glycin,
Hydroxyprolin und Prolin.
Und Prolin, genau richtig. Und wenn eben dann noch was übrig bleibt, und das ist genau der Punkt, für die Haut, die ja nicht überlebenswichtig ist, also sprich die Optik, dann schiebt er da auch mehr hin. Das heißt wiederum, wenn wir ausreichend versorgt sind mit Eiweiß, dann heißt das ausreichend Schulnote 4, dann kann der Körper seine überlebenswichtigen Systeme, Immunsystem, bestimmte Hormone, Botenstoffe, Enzyme basteln und bauen, dass wir nicht krank werden. Mhm. Aber dann bleibt halt eben weniger übrig für nicht so wichtige Dinge wie Antifalten beispielsweise.
Ja. Exzellent, bestens beschrieben.
Ja, Dankeschön, vielen Dank. Und deswegen sage ich schon immer, ruhig mehr Wert auf proteinreiche Ernährung legen, weil es macht auch keinen Sinn, sich proteinarm zu ernähren und dann nur ein kollagenes Eiweißpräparat zu nehmen. Wenn man auf natürliche Weise an viel Kollagen rankommen möchte, kann man auch mal eine Knochensuppe, eine Knochenbrühe machen, aber das machen halt die wenigsten Menschen.
Und dann kommt und die muss man auch 12 Stunden auskochen und dann die Petersilie frisch drüber streuen wegen des Vitamin Cs. Aber finde ich auch einen Tipp, den ich sehr gerne gebe. Es gibt ja Leute, Bone Broth kann man ja auch teuer kaufen, aber kann man sich ja auch mal einmal in der Woche abkochen und dann tieffrieren und jeden Tag halt 200 Milliliter davon trinken. Mhm. Genau. Und da ist eben nicht nur Kollagen drin, sondern da ist auch Hyaluronsäure mit drin, wenn man Knochen auskocht. Mhm. Für die Hyaluronsäure gibt es etwas weniger Daten. Also ob das jetzt wirklich vom Körper verwendet werden kann, da streitet man sich noch.
Also es scheint immer mehr zu kommen, die Daten. Ich beobachte das auf dem amerikanischen Markt und da gibt es wohl immer mehr Wissenschaft dazu und es scheint wohl ebenfalls gut zu helfen. Ich habe es also mir eingebaut in meine Routine.
Die Orthopäden, genau, die Orthopäden machen das auch schon länger und empfehlen das auch schon länger. Und ich finde auch, das schadet ja nichts, es mal zu machen. Ob das jetzt aber an der Haut so einen sichtbaren Effekt macht, das ist eben die Frage, ob die das überhaupt noch aufbauen kann. Weißt du, so meine ich das jetzt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, aber das ist nur ein Gefühl, das ist nicht evidenzbasiert, dass mit dem Kollagen noch mehr Effekt sichtbar hat als jetzt mit dem Hyaluron. Dieses spritzen wir ja durchaus auch sehr gerne als Hautärzte. Und zwar müssen wir das ja nicht spritzen, indem wir Monstergesichter so, ja. Das finde ich jetzt selber, aber sehr regenerative Hyaluronsäuren finde ich schon super, weil du spritzt die halt in die Haut rein. Du siehst keine Anatomieveränderung, aber du hast mehr Saft und es stimuliert eben auch Kollagenaufbau, elastische Fasern und es bindet ein bisschen Flüssigkeit. Du musst also nicht verzogen aussehen, du kannst aber regenerativ arbeiten und auch mit dem Wirkstoff Polymilchsäure kann man regenerativ arbeiten. Das ist eher so meins, wo ich denke, da kann man schon Patienten, die eben, wie du sagst, vielleicht Pech hatten mit der Alterung oder vorzeitig gealtert sind oder eine blöde Genetik haben oder zu viel in der Sonne waren oder was auch immer oder einfach Lust darauf haben, das kann man schon machen, das ist auch relativ sicher. Und die Hyaluronsäure als Creme gibt es ja auch. Die wird zumindest über Stunden in der obersten Hornschicht gespeichert und gibt dir dann so einen Aufplusterungseffekt. Nächsten Morgen bist du zwar wieder weggeknittert, aber auch das kann man ja benutzen, wenn man möchte, wenn man jetzt hier so zum Beispiel so ein bisschen Knitterchen hat. Also wenn man das gut verträgt, kann man das ja alles machen.
Spricht denn was dagegen, dass man Hyaluron spritzt? Also irgendwas, was gegen die Gesundheit spricht sozusagen?
Also Hyaluronsäure zu spritzen, da musst du schon gucken, dass es ein guter Hersteller ist, dass keine Allergene drin sind. Es gibt Gefahren. Also man könnte Gefäße und Nerven verletzen. Man kann, wenn man ein Gefäß abdrückt oder ausstaffiert, sogar zum Absterben von Gewebepartien führen oder sogar zur Erblindung. Eine Hyaluronsäure kann auch in Form einer Autoimmunerkrankung abgestoßen werden. Es kann Infektionen geben, es kann Asymmetrien, Verkapselung, Verhärtung geben. Das ist nicht ohne. Also ich selber spritze das als Hautärztin, natürlich gehört das auch zu meinem Portfolio. Also ich kümmere mich auch um Akne, um Neurodermitis, Fußpilz und Warzen und Schuppenflechte. Aber die Beauty, Laser, Anti-Aging, Botox, Hyaluronsäure gehört auch zum Spektrum dazu. Das mache ich auch gerne. Aber ich bin immer voller Respekt. Ich habe immer Angst. Also seit Jahrzehnten mache ich es und ich habe immer, ich konzentriere mich, sage dem Patienten auch, ich rede jetzt mal nicht, ich aspiriere immer, ich ziehe immer an der Spritze, dass ich nicht irgendwo in einem Gefäß lande, weil es gibt diese Risiken. Die sind nicht von der Hand zu weisen. Und das sollte man deswegen, finde ich, auch bei jemandem machen, der das halt vielleicht auch wirklich lang gelernt hat. Trotzdem kann was passieren, aber lang gelernt hat, auch ein Gegenmittel hat. Also es gibt einen Auflösungsstoff, der heißt Hyaluronidase, also ein Enzym, was du spritzt, wenn Gott bewahre, irgendwas schief geht. Einfach um Risiken zu minimieren. Es ist halt so, Heilpraktiker dürfen das in Deutschland auch spritzen. Und da wissen wir alle, das ist jetzt kein standardisierter Ausbildungsweg. Und man muss schon viel anatomische Kenntnisse haben, man muss Gegenmittel haben. Das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil selbst wenn Ärzte das spritzen, ist es nicht ohne Risiken. Also hier wirklich, ich bin respektvoll mit dem Umgang mit diesen Substanzen, aber ich schätze sie und sie haben einen tollen Stellenwert und sie sind relativ gesehen schon auch risikoarm. Also Gott sei Dank passiert in der Regel gar nichts. Aber man muss das auch, also nicht so sagen, ach, ist alles risikofrei und go for it. Das ist so nicht.
Also auch hier eine persönliche Geschichte. Ich bin Bauch- und Seitenschläfer. Und wenn man eben sein Leben lang immer so liegt, dann passiert genau das eben ohnehin mit meiner Haut, die dazu neigt, mehr Falten zu bilden. Und ich hatte, du kennst das bestimmt, da gibt es bestimmt noch einen Namen für,
Liegefalten.
Wie heißen die?
Liegefalten.
Liegefalten, ne? Genau, heißen so, wie sie auch entstehen. Und dann habe ich eben dieses Hyaluron mir genau unter diese Falte spritzen lassen. Seitdem ist es dramatisch besser. Also auch mir hat es geholfen, weil es ist ja auch so, dass wenn man die Optik nach außen trägt, die man innerlich lebt, dann fühlt man sich einfach besser und mehr akzeptiert. Wir hatten vorhin schon mal kurz dieses Thema. Und mir als Gesundheitsexperten würde es wenig bringen, wenn ich mich komplett gehen lassen würde vom Gesicht her, vielleicht 10, 15 Jahre älter aussehe, aber Menschen erreichen möchte, die den ersten Kontakt zu mir haben und ich was zum Thema Longevity erzähle.
Du, das finde ich total legitim, deine Position, und wir, ich kann das auch unterstützen. Trotzdem an der Stelle, ich finde nicht, dass wir eine Mission haben, Menschen Falten auszureden. Ich finde Falten an sich überhaupt nicht problematisch. Ich finde die Prävention, ich bin ein Hypochonder, ich will immer so Gesundheit und auf sich achten und Vorsorge und so Sachen. Und das, was du gerade sagst, ist ein nettes on top, und das kann man machen, aber ich finde das überhaupt kein Muss. Du siehst zum Beispiel, ich bewege mein Gesicht sehr stark, ich habe gar keinen Botox, obwohl ich sehr gerne Botox auch spritze, aber ich habe jetzt gerade keinen Botox drin und es bewegt sich alles, und auch dann hat man auch mal eine Falte, aber man darf auch Falten haben, und die erzählen ja auch etwas, ne? Mimik ist ja auch etwas Schönes, es ist lebendig, es zeigt auch Vitalität. Ein komplett maskenhaft gespritztes Gesicht ist eher auch gar nicht vital. Also hier sehr individuell. Ja, machen gerne, warum nicht? Aber ich würde es jetzt nicht so gerne als, sagen wir mal, also ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen explizit, weil man kann auch mit Falten sehr vital und schön sein. So würde ich fast die Botschaft sagen. Aber ich finde, du siehst klasse aus, und ja, natürlich kann man das machen.
Ja, Ela, es ist ein total wichtiger Punkt, und ich hoffe so sehr, dass es jetzt nicht in den falschen Hals kam, meine Position, denn ich sehe das genauso. Wenn jemand sich verspritzen lässt im Gesicht, dann hat er ja viel mehr ein Problem mit der Selbstliebe, weil er sich ja nach außen dann letztendlich deutlich besser darstellt, als er sich innen fühlt. Also so sehe ich das zumindest. In meinem Berufsbild muss ich einfach so ein bisschen die Waage halten, weil ich... Wenn man jetzt mir ansehen würde, ich wäre total voll gebotox, überall hätte ich das Zeug drin, ich wäre faltenfrei, dann könnte das auch sehr, sehr kritisch sein, weil man eben dann letztendlich den Kontakt zu mir als Menschen verliert.
Ja, und wir gucken dich auch sehr gerne an, wir genießen alles, was du an dir machst, deine Muskeln, deine Haut, dein Aussehen, deine Mimik, du wirst ja als Gesamtkunstwerk wahrgenommen, das ist auch total legitim, wir haben große Freude an deinem Äußeren.
Und ich hoffe, dass die Menschen auch große Freude an dir haben mit diesem tollen Interview. Ein Punkt bleibt noch offen, weil wir hatten den drauf. Du hast ihn kurz angesprochen. Ich möchte den trotzdem noch einmal gerne explizit erwähnt haben, nämlich das Thema Botox. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes, als wenn man sich Hyaluron spritzen lässt, weil es ist nun mal ein Gift, und bei Gift assoziieren viele gleich, Achtung, wie kann man sich nur Gift in den Körper reinspritzen lassen? Und deswegen würde ich es ganz gerne einmal kurz ansprechen, wie deine Erfahrung damit ist und wann es Sinn machen könnte und wann man es doch lieber einfach weglassen sollte.
Genau, also deswegen, das ist eine sehr individuelle Situation, wie wir gealtert sind, wie unsere Mimik ist, wo unsere Falten sind und was unsere Bedürfnisse sind. Interessanterweise ist das Spritzen von Hyaluronsäure wesentlich gefährlicher als das Spritzen von Botox.
Ah, okay.
Zum Beispiel gerade auch in der Stirn. Also das, was du erzählt hast, diese Liegefalten kriegt man tatsächlich mit Botox nicht weg, weil es ja eben keine mimischen Falten sind durch überaktive Muskeln, sondern durch einen Elastizitätsverlust der Haut, wo dann eben diese Linien vom Knautschen nicht mehr ausspringen. Und du musst, wenn du an der Stirn Hyaluronsäure spritzt, eine ganz dünnflüssige nehmen, eine hochregenerative, die auch Kollagen stimuliert, und vorsichtig sein, weil ganz viele Gefäße natürlich hier an der Stirn laufen. Das ist wirklich eine risikobehaftete Region. Also sehr, sehr vorsichtig hier. Du kannst aber natürlich, wenn du sehr starke Mimik hast und so dolle Querfalten oder die Zornesfalte oder die Krähenfüße, und jetzt hör mal auf die Namen, Hasenlinien, Plissé-Falten,
Zornesfalten.
Pflaster, ja, Zornesfalten. Das sind die Sorgenfalten, ne? Mhm. Pflastersteinkinn, Marionettenfalten, Truthahnhals. Das kannst du alles, diese schrecklichen Diagnosen kannst du alle wegspritzen lassen. Okay. Wenn du alles machst, bist du halt starr. Du verlierst ein bisschen Mimik. Du kannst nicht mehr dein Gegenüber gut spiegeln. Das kann Kommunikationsstörungen geben. Mhm. Also du bist zwar glatt und ätherisch und siehst vielleicht noch jünger aus, aber eben es fehlt dieses Zwischenmenschliche ganz oft. Oder du verlierst die Empathie für dein Gegenüber, weil du nicht mehr traurig gucken kannst und merkst gar nicht, dass dein Gegenüber melancholisch ist, weil dein Gehirn es quasi für einen Moment vergessen hat. Also es gibt auch beim Botox Risiken in der Kommunikation, und dass es optisch, auch wenn schön alles glatt ist, gar nicht so toll ist. Aber man kann es trotzdem schön verwenden. Gerade Leute, die eine sehr starke Zornesfalte haben, die manchmal Kopfschmerzen dadurch bekommen. Wenn du das hier spritzt, 5 Punkte V-förmig, und sich das glättet, gehen manchmal auch die Brauen ein bisschen hoch, dann wird der Blick geöffnet. Ne, viele haben ja so ein bisschen so Hänge, das mögen sie. Manchmal geht es aber zu hoch, da muss man hier Gegenpunkte spritzen, weil sonst siehst du aus wie so erstaunt. So, oh, das sieht man im Fernsehen öfter in Talkshows, die haben sich dann kurz vor der Sendung nochmal schön spritzen lassen und dann haben sie dieses Spock-Zeichen von Raumschiff Enterprise oder diesen Mephisto-Effekt, so gibt's auch. Mhm. Finden wir nicht schön, ne? Aber auf jeden Fall, wenn man das wohl dosiert und vorsichtig macht und es gerade zu dieser Art von Falte oder Bewegung passt, ist es schön und die Psychiater nutzen das auch als Antidepressivum, weil du nicht mehr traurig gucken kannst, dann denkt dein Gehirn, ah, sie guckt fröhlich. Auch wie wenn man sich zum Lächeln zwingt und wird besser gelaunt. Und du hast auch weniger Kopfschmerzen. Das ist also auch eine Kopfschmerztherapie. Dieses Verspannte hat schon auch einen Effekt, wenn man das auflöst. Oder Leute haben hier sehr stark, das kann man alles abschwächen. Es hält halt nur, sagen wir mal, also nach 2 Wochen ist das ganz doll entspannt, einen Monat lang gut und dann baut es sich schon wieder ab. Und dann können die Muskeln auch schon wieder zucken, wenn man sie versucht anzusteuern. Und das finde ich eigentlich dann auch immer schon einen ganz schönen Moment. Also wenn alles starr ist, mag ich es persönlich nicht so, aber wenn es dann wieder zuckt, dann ist so eine, keine Hypermimik, aber ein bisschen Mimik. Und das, finde ich, wirkt dann durchaus natürlich. Man kann damit aber nichts kaputt machen, weil der Effekt ist nach ein paar Monaten wieder komplett abgeklungen. Also außer, dass du vielleicht schief warst oder deine Stirn aus Versehen runtergekommen ist, weil zu tief gespritzt worden ist, kann man keinen Schaden anrichten. Also keine Gefäße absterben lassen, keine Erblindung, ne? Wie bei der Hyaluronsäure. Beides kann man kombinieren und eben individuell gucken. Aber dass dieses Gift jetzt dich vergiften würde, das ist so nicht. Das ist ja ein Wurstgift. Da brauchst du schon große Mengen von, um dir zu schaden. Also ich will jetzt mal ein Beispiel bringen. Wenn du frei verkäuflich eine Packung Paracetamol mit 10 Tabletten dir in der Apotheke kaufst und alles auf einmal einschmeißt, hast du ein großes Risiko, am toxischen Leberschaden quasi dann zu versterben. 10 Paracetamol ist giftig, viel zu viel, kann tödlich verlaufen. Botox, was wir als Ärzte den Patienten spritzen, aus ärztlicher Hand, also nicht frei verkäuflich, wir spritzen maximal 1 Fläschchen, vielleicht 2 Fläschchen, sterben tust du wahrscheinlich ab 50 bis 70 Fläschchen, die du gespritzt hast. Also eine viel größere therapeutische Breite. Und von daher, dieses Gift ist wirklich, ist auch nach 2 Tagen abgebaut im Körper. Da braucht man eigentlich überhaupt keine Angst haben. Und vor allem in der Kinderneurologie, das Botox kommt ja eigentlich nicht aus der Beauty, sondern aus der Medizin, das gab es ja schon in 70er Jahren, da hat man Kinder mit spastischen Lähmungen bis heute damit die Muskeln aufgeweicht, ne, wenn die so nach der Geburt so verkrampft waren, weil die Sauerstoffmangel hatten, dann kannst du schon Krankengymnastik machen oder Leute mit dem Schiefhals oder Schielen oder Augenspasmen oder einen verkrampften Analsphinkter und die können nicht mehr aufs Klo gehen oder eine Blase, die sich zusammenzieht und selber lospullert. Oder Kopfschmerzen oder starkes Schwitzen, das sind alles medizinische Indikationen, wo du mit Botox wirklich ohne Risiken nennenswerte heilen und helfen kannst. Schon ein tolles Medikament und irgendwann hat das aber dann eben Einkehr gefunden in die Beauty-Medizin und da ist es halt natürlich umstritten, weil wir wollen eben nicht Beauty-Junkies sein. Aber es trotzdem hier und da kann es hilfreich sein und Menschen freuen sich auch darüber und Medizin darf auch mal mit Ästhetik sich beschäftigen und Spaß machen. Man kann viel mit Sport und gesunder Ernährung machen und mit Schminken und Lifestyle und positiver Attitude. Aber für manche ist das andere eben auch schön. Ich zum Beispiel, ich laser mir mal irgendwelche roten Punkte oder Äderchen an den Beinen oder braune Flecken weg. Das ist so meins. Ich habe mich auch mit dem Laser enthaart und also jeder hat halt so die Sachen, die ihn beschäftigen. Ich schmink mich gerne, ich färbe mir die Haare, so, ne, so hatte halt jeder Dinge, die er gerne macht. Botox habe ich auch schon gehabt. Mich stört es in meiner Mimik, wenn ich nicht böse gucken kann. Mein Mann sagt immer, guck doch nicht so grimmig. Er würde sich wünschen, dass ich mal wieder und so. Also ich will nur sagen, es ist hochindividuell und wir sollten das nicht so streng sehen. Aber wir dürfen kritisch sagen, einen Schönheitswahn in dieser Gesellschaft, eine narzisstische kollektive Persönlichkeitsstörung und alle wollen perfekt aussehen wie ein Instagram-Filter. Das lehnen wir ab, aber so ein bisschen an sich rummachen, ein bisschen schön machen. Mein Gott, warum denn nicht, wenn jetzt auch keine großen Gefahren drohen, oder?
Super. Man kann es letztendlich in einem bekannten Satz auf den Punkt bringen, das Thema Botox und Hyaluron. Weniger ist mehr. In diesem Sinne, es hat mir einen ganz großen Spaß gemacht. Für mich war auch viel Neues mit dabei. Ich erkenne auch einen Fehler, den ich leider Jahrzehnte falsch gemacht habe, nämlich ich verwende viel zu wenig Sonnenschutz, übrigens mache ich das nicht mehr, seit ich dich kennengelernt habe, für mein Gesicht. Da hätte ich deutlich früher mit anfangen müssen. Das ist eben, wenn man mit Informationen nicht aus fachgerechter Hand versorgt wird und denkt, ja, der Körper hat Eigenschutz und Ötzi hat früher auch keinen Sonnenschutz gehabt und sich eben dann permanent das Gesicht in die Sonne reinhält, dann trägt das nicht gerade zur Verschönerung bei. Das sollte auch gerade das junge Publikum hier mitnehmen, dass sie eben vor allem gerade im Gesicht auf regelmäßig Sonnenschutz achten. Nicht nur jung, auch alt, aber wenn man jung anfängt, dann hat man im Alter deutlich mehr davon.
Und für deine Sport-Community, kauft euch ruhig chemische Filter, keine Angst davor, und nutzt diese Fluids oder Gele, die eben keine Fette enthalten. Die sind sofort eingezogen, gibt's auch in der Apotheke. Und man merkt die nicht und die kriechen nicht mehr in die Augen und die brennen nicht und sind ideal für euch Sportler.
Super, vielen Dank für diesen letzten Tipp. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns mit Sicherheit auf dem
danke
nächsten...
Danke dir für das Gespräch.
Wie heißt jetzt der neue, der Kongress, der Anhang?
Healthy Longevity. German Society of Anti-Aging Medicine und im Grunde auch Preventive Medicine. Das wird immer nur verschluckt. Healthy Longevity.
Auf dem nächsten Kongress bin ich wieder mit dabei.
Freuen wir uns. Toll. Danke dir. Bis bald.
Ciao. Tschüss. Tschüss.